Namen miteinander. Wir freuen uns, bei euch zu sein. Wir beten ja jeden Tag für euch und darum sind wir immer interessiert daran, zu hören, was Gott bei euch tut. Und Gott tut etwas und das freut uns. Wenn Gott etwas tut und etwas in Bewegung setzt, da ist einer da, der hat nicht Freude daran. Und der kommt nicht mit großen Kanonen, sondern wir lesen im Wort von den kleinen Füchsen, die den Weinberg verderben. Und ich habe einfach auf dem Herzen, etwas darüber zu sagen, über die Konfliktlösung aus biblischer Sicht. Man kann ja viele Vorträge hören von Konfliktlösungen, aber ich denke, es ist ein Unterschied zwischen Konfliktlösung, so im allgemeinen Begriff und im biblischen Begriff. Also die Frage ist, gibt es einen Unterschied in der Konfliktlösung zwischen allgemeinen oder biblischen Lösungen? Wo liegt der Unterschied? Da hat mir eine Bibelstelle sehr geholfen. Sprüche 21,2. Es gibt verschiedene Übersetzungen hier, aber ich habe da eine modernere. Das heißt, wir können alle unsere Taten rechtfertigen, Gott aber prüft das Motiv. Und dieser Vers ist für mich zu einer grundlegenden Wahrheit geworden. Ich muss euch dazu eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Wir waren noch ziemlich jung und wir hatten die Leitung einer Gemeinde. Wir hatten sehr viele gute Mitarbeiter und da war besonders eine Frau, die hatte eine Begabung, Menschen zu Jesus zu führen. Und die hat dann wieder einmal eine junge Frau zum Glauben gebracht, die wohnte im gleichen Mehrfamilienhaus. Was unsere Mitarbeiterin nicht wusste, war, dass diese Frau psychisch krank war. Und es ging nicht lange, hat die dann bei unserer Mitarbeiterin schon am Morgen um 5 geläutet, um 7, unzählige Male. Und irgendwann ist halt unsere Mitarbeiterin der Kragen geplatzt. Und sie hat ihr dann etwas erzählt und das war nicht gerade geistlich, aber ich verstehe es ja. Und dann hat mir diese junge Frau, hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, wie die eure Mitarbeiterin mit mir umgegangen ist? Das ist dann nicht wirklich christlich. Also wir haben da einen typischen Konflikt. Was mache ich da? Natürlich dachte ich, ich muss diese Mitarbeiterin sofort anrufen. Sie hieß Maria. Und ich wollte gerade die Nummer einstellen. Und da kam ein Nein. Ja, was ist das? Nein. Nächsten Tag wollte ich die Nummer einstellen. Nein. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich dachte doch, Herr, in der Bibel steht doch, wenn etwas zwischen uns ist, sollen wir darüber reden. Ich versuch's noch einmal. Nein. Und so ging das die ganze Woche. Und ich kann euch sagen, als ich am Samstag den Brotteig knetete, war der sehr gut geknetet. Und da habe ich immer noch dieses Nein gehabt. Am Sonntag hatten wir Abendmahlsgottesdienst und da hat der Bruder gesagt, also wenn jetzt irgendjemand etwas gegen jemanden hat, dann könnt ihr jetzt gehen und die Sache in Ordnung bringen. Ah, da kam das ja. Ja, jetzt kann ich gehen. Und auf diesem Weg von hier vielleicht bis dort zu nach hinten, hat der Herr mir mein Herz gezeigt. Du willst die Schwester korrigieren und sagen, sie war wütend und du warst die ganze Woche wütend. Das hat mir dann Gott gezeigt. Ja, und was konnte ich da sagen? Ich konnte der Mitarbeiterin nur sagen, du, es tut mir leid. Ich war wütend auf dich, wie du reagiert hast. es tut mir leid, ich habe mich so geschämt. Was ich sie ihr zur Last legen wollte, habe ich ja selber gemacht. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer unsere Motive prüfen. Das ist für mich so wichtig. Wir müssen unsere Motive prüfen. Und ich habe dann noch gehört von dieser Mitarbeiterin später, dass sie in dieser Zeit durch eine schwierige Situation ging. Und wenn ich das gemacht hätte in meinem Ärger, dann hätte ich vieles kaputt gemacht. Der Heilige Geist führt uns auch in diesen Dingen, wenn wir gehorchen. Also von da an habe ich dann gewusst, wenn immer es Konflikte gibt, ich muss zuerst mein eigenes Herz prüfen, mein eigenes Motiv. Ja, das stimmt schon, die Schule Gottes ist manchmal recht hart. Aber ich denke, es ist gut, dass wir, ich finde das so ein Rezept. Wir können als Frauen zum Beispiel Kochrezepte austauschen, aber ich tausche jetzt ein Rezept aus zur Konfliktlösung. Diese Bibelstelle bewahrt uns auch vor dem Kochen. Ihr wisst, was ich damit meine. Was bedeutet eigentlich Konflikt? Was hat das Wort? Was beinhaltet es? Es ist zum Beispiel ein Streit zwischen zwei Parteien, ein Zwiespalt oder man ist zusammengestoßen. Im schlimmsten Fall kommt man mit dem Gesetz in Konflikt. Also eigentlich stoßen dann oder prallen dann zwei Parteien aufeinander. In den Gemeinden können wir sehr viel zu guten Lösungen beitragen. Da sind wir aktiv daran beteiligt. Bevor ich da noch Weiteres darüber sage, möchte ich etwas Wichtiges noch erwähnen. Das wurde mir so aufs Herz gelegt. Wir sagen dem auf Schweizerdeutsch hinterdürreden. Versteht ihr das? Hintendurchreden. Versteht ihr mich jetzt? Hintendurch rede ich über andere. Und ich habe das erlebt, auch als ich jung war. Ich war enttäuscht von gewissen gläubigen Leuten und das habe ich dann da so aufgespart in meinem Herzen. Und jedes Mal, wenn diese Namen genannt wurden, dann habe ich gesagt, ja, ja, die kenne ich auch. Die haben das mir auch nicht gut gemacht. Ja, ja. Also dann kam diese ganze Bitterkeit des meines Herzens über die Zuhörer. Und ich frage mich heute, hat diese Bitterkeit, dieses Ausleeren von Bitterkeit irgendetwas verändert? Was meint ihr? Also es ist dieses Hintendurchsprechen übereinander, macht viele, viele Sachen kaputt. Dazu ist es auch noch feige, denn wir belasten ja nur die Zuhörer. Und die Frage ist, stellt sich auch, würdest du genau gleich reden, wenn diese Person anwesend wäre? Und ich finde das Wort Gottes genial. Es zeigt uns einen anderen Weg, den des Friedensstifters. Stellt euch das vor. Du bist in einer solchen Situation, es wird negativ über jemand geredet und du nimmst die Partei von dem, der angeklagt ist. Du wirst zum Friedensstifter. Das ist ein so guter Titel. Ich möchte gerne Frau Friedensstifter heißen. Wie habt ihr es? Doch ein schöner Name, oder? Es heißt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also, wie bin ich von diesem Hintendurchreden losgekommen? Das interessiert euch sicher. Ich hatte mir vorgenommen, also wenn die Leute kommen zu mir und sich bei mir entschuldigen, dann vergebe ich, klar. Und ich habe gewartet. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, niemand ist gekommen. Dann habe ich eines Tages in meiner Andacht gelesen. Ich hatte das sicher schon oft gelesen, da heißt es in Markus 11, 25: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Ich war ganz platt, ich habe gedacht, da steht gar nichts. Ich muss warten, ich kann warten, bis sie sich bei mir entschuldigen. Es heißt ganz einfach, wenn ihr betet, so vergebt. Und wie oft beten wir? Sicher mindestens einmal am Tag. Also, dann muss ich jedes Mal, wenn ich bete, vergeben. Das ist ein gutes Rezept, oder? Und es ist ein biblisches Prinzip. Der Satz ist nicht fertig. Es wäre noch einfach. Aber da heißt es noch an dieser gleichen Bibelstelle: So wird auch euer Vater, der im Himmel ist, euch eure Übertretungen vergeben. Also das ist jetzt eine ernsthafte Sache. Da hängt also die Vergebung Gottes von meinem Vergeben ab. Das ist sehr, sehr ernst. So wie wir vergeben, vergibt er uns. Und ich bin schon einmal, paar Mal war ich traurig, da beten die Leute, dass uns Vater, vergib mir, wie wir auch vergeben. Und sie vergeben eben nicht. Sie beten im Grunde genommen, vergib mir nicht. Und ich finde das schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon überlegt habt. Wie wir vergeben, wird Gott uns vergeben. Also diese Geschichten sind alles meine Erlebnisse und ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen davon. Also, noch einmal, die biblischen Konfliktlösungen. Ich denke, es wäre einfach, wenn zwei nicht einverstanden sind miteinander, dass sie einfach zusammenreden. Aber meistens klappt das eben nicht so. Und besonders, weil wir so verschieden sind, verschiedene Menschen. Jeder Mensch reagiert ein bisschen anders als der andere. Ich denke da an drei Arten von Menschen. Zum Beispiel ein Mensch, der erste, der reagiert immer mit Wut, wenn etwas nicht klappt. Die schütten die ganze Wut auf die anderen aus, reagieren heftig, feindselig und sind irgendwie ärgerlich. Und ich habe von Ihnen schon mal auch gehört, ich bin halt ein ehrlicher Mensch, ich sage, was ich denke. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass Leute, die so reden, wirklich gut davonkommen in Konflikten. Sie beruhigen sich zwar nach einiger Zeit, aber es scheint nur, dass sie wirklich Sieger sind im Konflikt. Eine wissenschaftliche Studie belegt nämlich, dass Wutausbrüche kein Heilmittel sind, sondern den ganzen Konflikt noch schlimmer machen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ich kenne solche Leute. Man ist mit ihnen zusammen, man ist irgendwie immer in einer Spannung, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen? Wie reagiert er? Wird sie wütend? Wird er wütend? Sie haben einfach eine grundsätzliche Wuthaltung, also Zorneshaltung. Ich nehme jetzt einfach an, dass ihr so Leute kennt und nicht selber so seid. Ihr seid ja alles schon sehr abgeklärt. Aber ich sage es, ich erzähle es euch, damit ihr vielleicht anderen helfen könnt. Die Frage ist natürlich, dürfen Christen zornig werden? Was meint ihr da dazu? Sagt die Bibel, dass wir zornig werden dürfen? Ja, habe ich gehört. Ja, aber es ist sehr begrenzt, unser Zorn. Wisst ihr, wie lange wir zornig bleiben dürfen? Bis die Sonne untergeht. Epheser 4, 26. Zürnet aber sündigt nicht Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Also wir sollen richtig umgehen mit dem Zorn. Die große Frage ist, wie gehe ich mit dem Zorn um? Ich soll ihn also ablegen, bis die Sonne untergeht. Ich bringe ihn vor Gott. Ich sage ihm, dass ich zornig bin und dass ich es nicht mehr will, dass er mich berührt. Und Gott prüft ja unser Motiv. Was steckt eigentlich hinter diesen Wutausbrüchen? Also eine Unfähigkeit, richtig zu reagieren, ganz sicher. Und den anderen, wir sagen in Schweizer, auf Schweizerdeutsch, fertig zu machen, oben zu sein. Also, wenn wir so reagieren, könnte Gott sagen, Prüfung nicht bestanden. Es gibt Menschen, nun zweite Art Menschen, die schweigen. Die beherrschen ihre Wut. Sie machen den Kopf, sagen wir, sie sprechen überhaupt kein Wort mehr. Und einige davon, die planen dann einen Racheakt, wie sie den oder der das wirklich einmal noch sagen können. Wie ist das, wenn jemand ständig einfach schweigt und die ganze Woche lang nicht mehr spricht? Ich weiß, wir hatten jemanden in der Familie. Das war einfach schrecklich. Es war fast nicht zum Aushalten. Und was ist passiert? Nach einer Woche hatten wir alle so genug, dass wir einfach selber wieder anfingen zu reden. Und wer da sich in diesem Dings verharrt hat, der ist gut davon weggekommen. Das hat das Problem nie gelöst. Gar nie. Also, ich nehme jetzt an, dass keiner von euch so ist, dass ihr tagelang schweigt und nicht mehr spricht. Gut, man kann natürlich dann auch, wenn man so ist, innerlich sehr wütend sein und kann Rachepläne schmieden, das kenne ich auch, dass man dann denkt, wenn ich dann endlich spreche, dann. Und dann sind das die Leute, die ganze Nächte lang, die fangen an, die wollen, das muss ich ihm sagen, das will ich, ich muss auch. Kennt ihr das, dass man dann, wenn man statt schlafen, statt dass man schläft, dann geht das im Kreis. Und man kommt immer wieder zum gleichen Punkt und das bringt überhaupt nichts. Was ist das Motiv? Dasselbe. Den anderen fertig machen. Keine Vergebung. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die schweigen in allen Situationen. Sie fressen alles in sich hinein. Und ich bin auch einer Frau begegnet, die hat nie ihrem Mann etwas korrigiert oder etwas gesagt. Sie hat alles geschluckt. Sie war gläubig und mit der Zeit war der Mann, hat sich eine Freundin zugelegt und wenn er in die Ferien ging, mit der Freundin natürlich. Und die Frau, die gläubige Frau, musste die Kinder erziehen, musste schauen, wie sie mit dem Geld zurechtkam. Und sie hat nie etwas gesagt. Als sie dann ziemlich älter war, hat sie sich Gedanken gemacht, ja, wenn mein Mann jetzt doch plötzlich sich von mir scheiden würde, wo wäre ich? Ich wäre ja auf der Straße. Sie hatte zwar das Geld gegeben, um das Haus zu kaufen, aber der Mann hatte alle Verträge unterschrieben und so sah es aus, als hätte er das Geld gegeben. Und sie war ziemlich in Unruhe und sie hat es mir erzählt, was mache ich jetzt? Ich wüsste gar nicht, was machen, ich hätte ja gar kein Geld. Der Mann hat ihr nie Geld gegeben, nur das Allernötigste. Ich habe gesagt, geh doch zum Personalchef von deinem Mann und sprich mit ihm darüber. Und sie ging tatsächlich, ich war erstaunt, und hat mit ihm darüber geredet. Und sie war erstaunt, sie hatte keine Ahnung, dass ihr Mann so viel Geld verdiente, alle diese Jahre. Und dass sie so knapp gehalten wurde. Und dann hat dieser Personalchef etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Frau sowieso, Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben ihren Mann nie korrigiert. Er ist wie ein Baum, der nie zurechtgeschnitten wurde. Dann gibt es so viel Wildwuchs. Er war eben im Geschäft auch als aufbrausender Mensch bekannt. Und diese Aussage des Personalchefs hat mich erstaunt. Ich habe gedacht, es könnte fast eine biblische Aussage sein. Also immer schweigen und keine Stellung beziehen, ist auch keine biblische Lösung. Denn Problemen aus dem Weg gehen, aus Angst vor den Folgen, ist keine gute Lösung. Ich bin immer wieder begeistert davon, wie klar und heilsam Gottes Anweisungen sind. Sie sind nicht gegen uns, sondern für uns. Ich möchte fragen, zu welchem Typ Mensch gehörst du? Gibt es noch einen vierten, der sich nie aufregt, der sich nie ärgert? Den möchte ich gerne kennenlernen. Wie gehen wir nun ganz konkret vor, um Frieden zu machen? Das Erste ist wichtig. Ich muss gehen. Ich muss anfangen. Ich kann es nicht stehen lassen. Ich habe schon vieles gehört und ich weiß noch, dass eine Frau mir gesagt, ja, von jetzt an vermeide ich diese Person zu begegnen. Ich spreche einfach nicht mehr mit ihr. Ich schweige. Ist das eine Lösung? Ich lese uns noch einen Text aus Matthäus 5. Von Vers 24 bis 25. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar oder wenn du zum Abendmahl gehst und dich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vor dir hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und bringe die Gabe. Ich spüre hier eine Dringlichkeit. Es eilt, es pressiert. Ich kann es nicht aufschieben. Es ist also wichtiger für Gott, dass ich mich zuerst mit dem Bruder versöhne, bevor ich am Abendmahl teilnehme. Ich möchte dazu zwar sagen, manchmal ist es gar nicht mehr möglich, sich zu versöhnen. Die Person ist vielleicht gestorben oder wohnt weit weg. Aber wenn ich innerlich bereit bin, die Sache in Ordnung zu machen, darf ich zum Abendmahl gehen. Aber eben, es ist sehr eine ernste Sache. Zum eigentlichen Gespräch jetzt. Also das Erste ist, ich prüfe mein Motiv. Warum will ich reden? Ich gehe nicht zu dieser Person, um sie anzuklagen, um sie fertig zu machen, sondern um Frieden zu machen. Ich muss mich also zuerst selber vorbereiten. Ich muss wissen, ich gehe in Frieden. Ich will das Beste für diesen Menschen. Wie schnell doch, ob schon wir uns gut vornehmen, ja, ich will es gut machen, kommt doch noch schnell so ein kleines Pfeilchen, dass wir dann da schießen und den anderen verletzen, damit er merkt, dass es doch ein bisschen wehgetan hat. Ich bin beeindruckt vom Gespräch Jesu mit der Samariterin in Johannes 4,16. Ihr kennt die Geschichte. Jesus saß im Brunnen, da ist diese Frau gekommen, wir würden sie heute Prostituierte wahrscheinlich nennen. Sie hat viele Männer gehabt. Und was sagt Jesus zu ihr? Du bist eine schlechte Frau, was wagst du dich in meine Nähe zu kommen? Nein. Er sagt einfach, ruf doch deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Du hast recht gesprochen. Und dann hat er ihr geholfen, hat gesagt, wer er ist. Da war gar keine Verurteilung, sondern er hat ihr Frieden gegeben, hat sie zurechtgebracht. Und genauso sollen auch wir solchen Menschen begegnen. Vorwürfe verändern nie etwas. Und zum Schluss möchte ich noch Petrus erwähnen. Die Geschichte kennt ihr ja auch. Der hatte einfach eines Tages genug. Wahrscheinlich war vieles passiert, das kann mir vorstellen, unter diesen Jüngern und die Anhänger alle. Den ganzen Tag zusammen, da kamen doch einige Verschiedenheiten hervor. Und dann eines Tages hatte, glaube ich, der Petrus genug und hat Jesus gesagt, wie oft muss ich eigentlich noch vergeben? Reicht es siebenmal? Ja, siebenmal ist noch recht gut, oder? Finden wir siebenmal vergeben. Und Jesus sagt, nein, siebenmal, 70 Mal. Wir wissen, das ist nicht jetzt nur zahlenmäßig, sondern es bedeutet immer wieder vergeben. Und da ist nämlich auch noch ein ernstes Wort in Matthäus 18, 35. Gott bestraft jeden, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Manchmal fragen wir uns, warum komme ich nicht vom Fleck? Warum erlebe ich Gott nicht? Warum kann sein Geist nicht in mir wirken? Du hast eben noch diese Stachel in deinem Herzen. Du hast eine Geschichte in der Vergangenheit. Du hast ihm das nie vergeben. Du hältst das immer noch fest. Lass los. Lass los. Alles das, was du noch festhalten möchtest, damit der Geist Gottes in dir wirken kann. Also unser Gespräch hat nur ein Ziel, die Versöhnung. Das müssen wir immer im Auge behalten. Und ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber ich finde einfach, dieser Augenblick der Versöhnung, wenn man sich irgendwie nicht mehr gefunden hat und jetzt findet man sich wieder und man versöhnt sich, das ist doch etwas Wunderbares, etwas vom Schönsten, ich weiß, nichts Besseres. Es ist klar, es gibt natürlich Menschen, die wollen sich nicht versöhnen. Die wollen nicht. Da können wir nichts machen. Und da sind wir auch frei, wenn wir versucht haben. Das Wort Gottes sagt einfach, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Aber wenn sie nicht wollen, das können wir nicht erzwingen. Aber unsere Haltung ist wichtig. Wir müssen all das, was uns anhängen möchte, einfach ablegen, damit Gott in uns wirken kann. Römer 12, 18. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wie ist es mit dem Nachbar? Wir haben einen schwierigen Nachbarn. Wir müssen mit ihm im Frieden leben. Arbeitskollege, im Frieden leben. Ja, Gott gibt uns nicht nur den Auftrag, so zu sein, er gibt uns auch die Kraft dazu. Ja, ich denke, ich habe euch fast alles gesagt, jetzt was so mir auf dem Herzen brennt. Und da war gestern, habe ich einen Bücherkatalog bekommen von der christlichen Buchhandlung. Und da war gerade ein neues Buch. Und der Titel heißt, Vergebung hat ihren Preis, doch der ist niemals zu hoch. Ich lese es noch einmal. Vergebung hat ihren Preis, doch der ist niemals zu hoch. Könnt ihr da alle Amen dazu sagen? Und ich hoffe jetzt, dass meine Gedanken und die Erlebnisse, die ich mit euch geteilt habe, euch auch helfen, zu vergeben und in Frieden zu leben mit allen. Amen.